Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Hallo? Ja. Ich werde den Predigttext vorlesen, der steht im Psalm 80. Dem Vorsänger nach der Melodie Lilien, ein Zeugnis von Asaf, ein Psalm. Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe, der du thronst über dem Cherubim, leuchte hervor. Erwecke deine Macht vor Ephraim, Benjamin und Manasse und komme zu unserer Rettung. O Gott, stell uns wieder her und lasse dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. O Herr, Gott der Herrscharen, wie lange noch raucht dein Zorn beim Gebet deines Volkes? Du speist sie mit Tränenbrot und tränkst sie mit einem großen Krug voll Tränen. Du machst uns zum Zankapfel für unsere Nachbarn und unser Feind spottet untereinander. O Gott der Herrscharen, stell uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn gepflanzt. Du machst Raum vor ihm, dass er Wurzeln schlug und das Land erfüllte. Sein Schatten bedeckte die Berge und seine Ranken die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine Schosse bis zum Strom. Warum hast du nun seine Mauer niedergerissen, dass alle ihn zerpflücken, die vorübergehen? Der Eber aus dem Wald zerwühlt ihn und die wilden Tiere des Feldes weiden ihn ab. O Gott der Herrscharen, kehre doch zurück, blicke vom Himmel herab und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt, des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten vor dem Schelten deines Angesichts, sind sie umgekommen. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. So werden wir nicht vor dir weichen. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. O Herr, Gott der Herrscharen, stelle uns wieder her. Lasse dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet.
Perfekt. Emily, vielen Dank fürs Lesen. Auch ich möchte euch herzlich willkommen heißen und freue mich auf das, was Gott heute vorhat. Wir machen weiter mit Psalm 80 und das Thema ist Wiederherstellung. Und um euch einmal die Situation des Volkes Israel zu symbolisieren, habe ich was vorbereitet. Nicht erschrecken. Ich habe das zu Hause schon geübt. Stell dich mal vor, das wäre zersprungen. Ich will das jetzt nicht nochmal machen. Ah, zu Hause hat es geklappt, hier nicht, dann soll es nicht sein. Alles gut. Stell dich mal vor, das wäre jetzt ein Riesenscherbenhaufen. Diese Teller hätten den Zerbruch des Lebens erlebt. Und genau so finden wir Israel vor in diesem Text. Israel erlebt einen politischen Zusammenbruch und einen geistlichen Zusammenbruch. Und das Schöne in diesem Psalm ist, dass wir sehen werden, dass Gott allein Zerbrochenes wiederherstellen kann. Und das gibt uns Hoffnung. Und deshalb lass mich beten und dann fangen wir an, ja? Jesus, Herr, wir danken dir, dass in dir Wiederherstellung möglich ist. Wir danken dir, dass du die Beziehung zu Gott und den Menschen wiederhergestellt hast, dass du der Mittler geworden bist, Herr. Und du dich hast zerschlagen lassen, damit unsere zerschlagene und zerbrochene Beziehung zu Gott, dem Vater, wiederhergestellt werden konnte. Jesus, ich bitte dich, Herr, dass du mich segnest, dass du mich gebrauchst in meiner Schwachheit, Herr. Sprich durch dein Wort heute zu uns und verändere uns, Herr. Das ist mein Gebet. Und so danke ich dir, dass du gut und treu bist, Jesus. In deinem Namen bete ich. Amen. Perfekt. Psalm 80 gehört zu den sogenannten Klagepsalmen, habe ich herausgefunden, und wurde von Asaf geschrieben. Die meisten Psalme wurden ja von David geschrieben. Hier haben wir einen Psalm von Asaf. Asaf oder die Asaphiten waren eine Gruppe von Tempelmusikern. Das bedeutet erstens, dass dieser Psalm nicht nur ein Gebet ist, sondern auch ein Lied. Deshalb haben wir am Anfang gelesen, dem Vorsänger nach der Melodie der Lilien. Das heißt, dieser Psalm ist nicht nur ein Gebet, sondern auch ein Lied. Und wir wissen auch, dass dieser Psalm in Jerusalem geschrieben wurde, weil der Tempel in Jerusalem war. Warum ist das so wichtig? Israel war zu dieser Zeit in zwei Königreiche geteilt. Einmal das Nordreich und das Südreich. Jerusalem war im Südreich, während die 10 Stämme des Nordreiches gerade erobert und bedroht wurden von den Assyrern. Und deshalb werden auch in Vers 3 3 Stämme genannt, Ephraim, Benjamin und Manasse. Und es ist so hilfreich, wenn ihr während der Predigt die Bibel vor Augen habt, weil wir sehr viel im Text nachlesen werden. Gottes Volk fängt an, in sich zusammenzubrechen. Das betont dieser Psalm. Das heißt, dieser Psalm betont die Not, den Schmerz und den Untergang des Volkes Israels. Dieser Psalm ist ein Ausdruck der Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, nach der Nähe Gottes. Und Asaf erkennt, dass Gott allein die einzige Hoffnung für das Volk Israel ist. Warum? Weil Gott allein, merkt euch das, Gott allein kann Zerbrochenes wiederherstellen. Und Gott allein ist in der Lage, aus jeder noch so schweren Situation zu befreien und zu retten. Und deshalb ist euch auch vielleicht aufgefallen, dass in diesem Psalm eine Bitte dreimal wiederholt wird. Dreimal lesen wir in diesem Psalm: Gott, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet. Asaf wusste ganz genau, warum dieses Nordreich zerbricht. Er wusste, dass diese 10 Stämme sich immer weiter von Gott abgewendet und dem Götzendienst zugewendet haben. Asaf weiß, dass Gott dieses Volk durch die Assyrer züchtigt, weil es in Sünde lebt, weil es in Götzendienst lebt. Gottes Volk befindet sich deshalb in einem geistlichen Niedergang. Ihre Not und ihr Leiden ist nichts anderes als das Ergebnis ihrer Sünde und die Folgen des Zornes Gottes. Deshalb lesen wir auch in Vers 5 und 7, schaut mal: Herr, Gott der Herrscharen, wie lange noch raucht dein Zorn trotz des Bittgebets deines Volkes? Du hast sie gespeist mit Tränenbrot, sie überreich getränkt mit Tränen. Du machst uns zum Zankapfel unserer Nachbarn und unsere Feinde verspotten uns. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Er sagt hier: Wie lange noch, Gott, willst du zornig sein? Wir trauern. Wir haben so viele Tränen, dass wir ganze Krüge füllen könnten. Verstehen wir, was da für eine Not und für ein Leid gewesen sein muss? Und ich bin ehrlich, ehrlicher kann ein Gebet nicht sein. Ehrlicher kann ein Gebet nicht sein. Asaf betet hier, das ist mir aufgefallen, viel ehrlicher und emotionaler, als die meisten von uns überhaupt bereit sind zu sein. Das ist hier kein Good-Vibes-Only-Gebet. Das ist kein oberflächliches Gebet, sondern dieses Gebet entsteht aus tiefster Not. Deshalb meine Frage an dich ist: Kennst du in deinem Leben Gebete, die dich schon mal auf die Knie gezwungen haben? Kennst du in deinem Leben Gebete, wo du dein Herz mal so richtig, und wenn ich meine richtig, dann wirklich richtig, vor Gott ausgeschüttet hast, wo du keinen Zeitdruck hattest, weil du gleich bei der Arbeit angekommen bist oder deine Bushaltestelle oder der Bus kommt, wo du einfach ohne Zeitdruck beten konntest und dein ganzes Herz Gott ausschütten konntest? Kennst du Gebete, wo du deine Tränen kaum zurückhalten konntest? Kennst du das? Und genau so ein Gebet ist dieser Psalm. Genau so ein Gebet ist dieser Psalm. Asaf kommt mit all seinen Fragen, Emotionen und Gefühlen zu Gott. Ist das nicht schön? Ihn schmerzt es zu sehen, was Gottes Volk da passiert. Und deshalb nur noch mal zusammenfassen: Wir sehen also, dass Gottes Volk in sich zusammenbricht. Nicht nur politisch, weil es von Feinden erobert wurde, sondern auch geistlich. Deshalb ist Israel bildlich gesehen ein Scherbenhaufen. Stellt euch mal das hier als Scherbenhaufen jetzt vor. Israel ist ein Scherbenhaufen und deshalb dieser dreimalige Ruf nach Wiederherstellung. Das ist die Ausgangslage von Psalm 80. Genau, ich habe die Predigt in 4 Punkte geteilt. Kannst einmal weitermachen. Punkt 1: Wer und wie ist Gott? Punkt 2: Gott allein kann wiederherstellen. Punkt 3: Jesus ist die Antwort auf diesen Psalm. Und im 4. Punkt schauen wir uns die Umsetzung an. Also, was bedeutet diese Botschaft für unser Leben? Punkt 1: Wer und wie ist Gott? Ist euch aufgefallen in diesem Text, wie viele verschiedene Bezeichnungen und Bilder für Gott verwendet wurden? Gott wird hier in Vers 5 und Vers 20 als Herr bezeichnet. Und in den Versen 5, 8 und 15 als Gott der Herrscharen. Gott der Herrscharen beschreibt Gott als den Schöpfer, als den Mächtigen und Erhabenen, als den Herrscher über allem. Gott ist derjenige, der über allem regiert und über allem steht. Und in der Predigtvorbereitung konnte ich ein bisschen in den Urtext einsteigen. Da lesen wir in Hebräischen, dass das Wort, welches für Herr benutzt wird, Jahweh lautet oder Jahwe. Und dass Asaf Gott mit Jahwe anspricht, betont nochmal den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Dieser Bund bringt zum Ausdruck, dass Jahwe der Gott Israels ist und Israel das Volk Gottes. Asaf beschreibt hier Gott also nicht nur als Herrscher, sondern nennt ihn den treuen Gott, der seinen Bund niemals brechen würde mit seinem Volk. Er weiß, dass Gott treu bleibt, auch wenn sein Volk untreu ist. Und dann sehen wir noch, dass neben diesen beiden Bezeichnungen genau drei Bilder verwendet werden. Die seht ihr da vorne schon. Diese drei Bilder wollen im Endeffekt nichts anderes als Gottes Beziehung zu seinem Volk beschreiben. Deshalb schaut mal rein in Vers 2. Da heißt es: Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe. Wir sehen also, dass Gott als Hirte beschrieben wird. Gott ist der liebende Hirte, der sein Volk wie Schafe führt und beschützt. Er versorgt seine Schafe und er zeigt seinen Schafen den richtigen Weg. Er behütet und versorgt seine Herde. Bei ihm finden seine Schafe alles, was sie brauchen. Er versorgt seine Herde. Und Gott, der Hirte, ist auch immer bei seinen Schafen. Und das Wunderbare ist, dass Gott genau weiß, wo jedes seiner Schafe ist. Und was auch spannend ist, ist, dass das Wort Hirte in dem Psalmen genau zweimal erwähnt wird. Einmal hier in Psalm 80 und dann noch in Psalm 23. Das sind wahrscheinlich viele Taufsprüche. Aber da heißt es in Vers 1 bis 4, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Sehen wir, dass Gott ein Hirte ist, der niemals zulassen wird, dass es seiner Herde an irgendwas mangeln wird? Verstehen wir, dass Gott ein Hirte ist, der immer weiß, was seine Herde braucht? Der seine Herde weidet, der seine Schafe erquickt, der seine Schafe führt, der immer bei seinen Schafen ist und seine Schafe immer tröstet? So wird Gott beschrieben. Gott ist also der Hirte. Erstens, Vers 9 heißt es, Gott ist auch der Weingärtner. Einen Weinstock hast du aus Gott, einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn, also den Weinstock, gepflanzt. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann merken wir schnell, dass Israel oft als der edle Weinstock bezeichnet wird, den Gott gepflanzt hat. Er hat diesen Weinstock gepflanzt mit größter Sorgfalt und ihn mit Liebe gepflegt. Gott ist der Weingärtner, der sich um seinen Weinstock kümmert und ihn aufgezogen hat. Also Gott ist der Hirte, er ist der Weingärtner und drittens so schön, er ist der Vater. Vers 16. Beschütze, was deine Rechte gepflanzt hat und den Sohn, den du dir stark gemacht hast. Im Alten Testament wird Israel nicht nur als Weinstock bezeichnet, sondern auch als Sohn. 2. Mose 4, 22, da heißt es, da spricht Gott zu Mose, und du sollst zum Pharao gehen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das bedeutet, wer zu Gottes Volk gehört, der hat Gott als seinen Vater. Das heißt, Gottes Volk ist immer auch Gottes Familie. Wenn du zu Gottes Volk gehörst, dann gehörst du auch zu Gottes Familie. Schau mal, was Paulus sagt in Epheser 2. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes, hör mal zu, Familienangehörige. Wir sind Gottes Familienangehörige. Gottes Volk ist immer auch Gottes Familie. Wir sind keine Angestellten, wir sind keine Gäste, nein, wir sind Kinder. Wir sind Familie. Wir sind Familie. Wir sind Kinder und es ist so stark. Ein Kind wird auch immer ein Kind bleiben, egal was passiert. Egal wie doll meine Töchter mir gegenüber ungehorsam sein werden. Sie werden immer meine Kinder und meine Töchter bleiben. Verstehen wir das? Meine Töchter können nichts machen, Ich werde immer ihr Vater sein und sie werden immer meine Kinder sein. Und wenn ich das schon als sündiger Vater sagen kann, mit wie viel mehr Liebe und Überzeugungskraft sagt dir Gott, der Vater, das heute? Du bist mein Kind und ich werde dich niemals vergessen. Niemals werde ich dich vergessen. Ich werde mich wie ein liebender Vater um dich kümmern und dich versorgen. Ich werde dich niemals verstoßen. Verstehen wir das? Oder verstehen wir, wie fest die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk durch diese drei Bilder beschrieben wird? Diese drei Bilder zeigen im Endeffekt und spiegeln die tiefe Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und daran erinnert sich der Psalmist. Daran erinnert sich Asaf. Er weiß ganz genau, an wen er glaubt. Er hält sich vor Augen, wer Gott ist. Und dann finden wir noch in dem Text, dass Asaf eine besondere Eigenschaft von Gott hervorhebt. Deshalb 1b, wie ist Gott? Gott ist gnädig. In den Versen 9 bis 12 erinnert sich Asaf anhand des Bildes vom Weinstock, wie Gott ist. Er erinnert sich an das gnädige Handeln Gottes. Er beschreibt hier in dem Text, den lesen wir gleich vor, die Befreiung Israels aus Ägypten. Asaf gedenkt also daran, was Gott in der Vergangenheit bereits getan hat. Es heißt in den Versen 9 bis 12, einen Weinstock hobst du aus Ägypten. Du hast Völker vertrieben und ihn eingepflanzt. Du schufst ihm weiten Raum, er hat Wurzeln geschlagen und das ganze Land erfüllt. Seine Schatten bedeckten die Berge, seine Zweige die Zedern Gottes, seine Ranken trieb er bis zum Meer und seine Schößlinge bis zum Euphrat. Asaf hat nicht vergessen, was Gott dem Volk Israel Gutes getan hat. Er erinnert sich an den Auszug Israels aus Ägypten. Er erinnert sich daran, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit hat. Er erinnert sich daran, wie Gott die Feinde seines Volkes besiegt und vertrieben hat und wie er im Endeffekt für sein Volk ein neues Zuhause geschaffen hat. Das war alles allein Gottes gnädiges Handeln. Und das ist so krass, obwohl dieses Volk in der Wüste nur meckerte gegen Gott. Nur meckerte, hat Gott es dennoch versorgt mit Manna vom Himmel. Dieses Volk war Gott so ungehorsam, dass es in der Wüste 40 Jahre umherging, bis Gott es im verheißenen Land ankommen lassen hat. Trotz des Meckerns, trotz des Ungehorsams war Gott gnädig. Das ist Gnade, Gottes unverdientes Handeln. Gott hat Israel das gegeben, was sie nicht verdient haben. Aber genau das ist Gnade. Gnade ist immer unverdient. Asaf erinnert sich also hier, dass Gott in der Vergangenheit gnädig war. Und das macht ihm Hoffnung. Weil frühere Gnade Hoffnung für frische Gnade macht. Gnade in der Vergangenheit macht Hoffnung auf Gnade in der Zukunft. Weil sich Gott nicht ändert. Gottes Gnade für dein Leben hat kein Ablaufdatum. Kein Mindesthaltdatum, keine Grenzen. Gottes Gnade wird unseren Verstand immer übersteigen. Wir können uns Gottes Gnade nicht vorstellen. Wenn deine Messlatte von Gnade hier ist, dann ist Gottes Gnade nochmal im Weltall und noch weiter hinaus. Wir können Gottes Gnade vielleicht unterschätzen, aber niemals überschätzen. Das ist gut. Wir können Gottes Gnade vielleicht unterschätzen, aber niemals unterschätzen, weil Gottes Gnade so viel größer ist. So viel größer. Das macht Hoffnung. Weil wir einen gnädigen Gott haben, der ewig gnädig bleibt, oder nicht? Gott wird sich niemals ändern. In ihm ist keine Veränderung, weil er derselbe ist und bleiben wird. Gestern, heute und bis in alle Ewigkeit, oder nicht? Deshalb habe ich eine Frage für euch mitgebracht. Wer ist Gott für dich? Wer und wie Gott und wie ist Gott für dich? Weißt du, wer und wie Gott wirklich ist? Kennst du diesen Gott der Gnade, der hier beschrieben wird? Kennst du diesen Gott der Bibel? Du kannst sehr gut. Ich höre gerade mit Paulina ein Hörbuch über Spotify. Das kann ich jedem von euch empfehlen. Das Hörbuch ist von Dane Ortlund und der Titel lautet Tiefer, wie Christen echte Veränderung erleben. Krass. Sucht das bei Spotify und hört euch das an, wenn ihr euch das Buch nicht kaufen wollt. Und da hat mich eine Passage derbe herausgefordert. Und ich hoffe, ihr könnt mitlesen. Ja, sehr gut. Da schreibt er, denk mal darüber nach, ob deine momentane Vorstellung von Jesus möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs sein könnte. Zieh in Erwägung, dass es in ihm erstaunliche Tiefen gibt, Wahrheiten über ihn, die noch darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Überlege dir, ob nicht ein Grund für dein geringes geistliches Wachstum sein könnte, dass du einen unabsichtlich verkleinerten Jesus nachfolgst. Heftig. Stell dir diese Frage und prüf deine Beziehung zum Herrn. Und ich musste feststellen, wie schnell es geht, dass ich Jesus und Gott einfach in eine Box packe und ihm die Grenzen vorgebe in meinem Leben. Ich folge einem kleinen Jesus. Das hat mich ermahnt, zu prüfen, wer Jesus in meinem Leben ist. Und ich hoffe, dass ihr heute auch prüft, wer Jesus in eurem Leben ist, welche Beziehung ihr zum Herrn habt. Also stellt euch die Frage, wer und wie ist Gott für euch? Punkt 2. Gott allein kann wiederherstellen. Wir haben also verstanden, dass Israel der pure Scherbenhaufen ist. Politisch und geistlich Zusammenbruch, Katastrophe, nicht gut. Es sieht gar nicht gut aus für dieses Volk und es befindet sich einfach in einer kaputten, wortwörtlich kaputten Situation. Und aus dieser Verzweiflung und Hilflosigkeit entsteht dieser Psalm 80. Deshalb wird auch diese Bitte, die wir gerade angeworfen haben, dreimal wiederholt. Stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet. Und so eine einfache Wahrheit, so eine einfache Wahrheit ist, dass dieser Psalmist realisiert und erkennt, dass sich das Volk Gottes nicht selbst helfen kann. Dieser Psalmist erkennt, dass dieses Volk verloren ist, wenn Gott nicht eingreift. Gottes Volk kann sich alleine aus seiner Situation nicht retten und befreien. Sie können sich von alleine nicht aus der Hand ihrer Feinde befreien und schon gar nicht aus dem Loch ihrer Sünde. Gottes Volk kann sich selbst nicht wiederherstellen. Wenn Gott nicht eingreift, bleibt dieser Scherbenhaufen ein Scherbenhaufen. Stelle uns wieder her, ist deshalb nicht nur dieser Hilfeschrei nach politischer Erneuerung, sondern bezieht sich vor allem auf die geistliche Situation und die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Diese Beziehung ist komplett zerstört. Und das Schöne ist, dass der Psalmist erkennt, dass seine einzige Hoffnung Gott ist. Dieses Gebet widmet er Gott. Er schreit zu Gott, du bist meine einzige Hoffnung. Warum? Weil Gott allein, merkt es euch, Gott allein Zerbrochenes wiederherstellen kann. Gott allein ist in der Lage, sein Volk aus der Hand ihrer Feinde und der Knechtschaft ihrer Sünde zu retten und zu befreien. Gott ist ihre einzige Hoffnung. Und ich finde noch krass, dass diese dreimalige Bitte im Endeffekt die Abhängigkeit vom Volk Gottes zu Gott beschreibt und widerspiegelt. Sie können aus eigener Kraft nicht zurückkehren. Sie sind völlig auf Gottes Handeln angewiesen. Ohne Gottes Eingreifen ist dieses Volk verloren. Und deshalb schreibt der Psalmist in Vers 2, Gott, du Hirte Israels, höre dein Volk. Höre dein Volk. Wenn du dein Volk nicht hörst, dann sind wir verloren. Dieser Schrei zu Gott ist ein Schrei nach Hilfe und nach Rettung. Aber wie kann dieses Volk nun gerettet werden? Wie wird dieses Volk gerettet? Die Antwort lautet, wenn Gott sich ihnen in Gnade wieder zuwendet. Wenn Gott sich in Gnade diesem Volk wieder zuwendet, dann wird dieses Volk Rettung erleben. Deshalb dieses Gebet, lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet. Lass dein Angesicht leuchten, ist diese Bitte nach der Gegenwart Gottes, ist diese Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Gottes Anwesenheit und Gegenwart ist alles, was sie brauchen, um gerettet zu werden. Und diese Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes finden wir in dem ganzen Psalm verteilt. Lies mal mit Vers 2 am Ende. Du Hirte Israels, leuchte hervor. Das heißt, strahle hervor, zeig dich uns Gott. Vers 3a, erwecke deine Macht. Schon wieder, zeig uns deine Macht. Oder am Ende, komme zu unserer Rettung. Komm, wir brauchen deine Gegenwart. Und in Vers 15, o Gott der Herrscharen, kehre doch zurück. Blicke vom Himmel herab und sieh. Dieses Volk bittet Gott darum, sich wieder ihnen zuzuwenden. Und im Endeffekt sind diese ganzen Ausdrücke in dem Psalmen Ausdrücke für: Herr, verbirg doch bitte nicht dein Angesicht vor uns. Was der Psalmist im Endeffekt bittet ist: Herr, verbirg bitte nicht dein Angesicht vor uns, sondern zeig uns, wer du bist. Zeig dich uns und zeig uns dein Angesicht. Und Freunde, wenn Gott sein Angesicht verbirgt, dann ist das nichts Gutes. Wenn Gott sein Angesicht verbirgt, bedeutet das nicht nur, dass wir einen Knacks in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen haben, sondern es bedeutet automatisch auch direkt Fluch, Gericht, Zorn und Dunkelheit und Trennung. Und in diesem Zustand befindet sich jeder Mensch, weil jeder Mensch ein Sünder ist. Die Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht eine einzige Person. Denn alle verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Alle Menschen haben gesündigt. Alle. Sünde ist es, die den Menschen von Gott trennt. Sünde trennt uns von Gott. Sünde ist wie eine Trennwand zwischen Gott und den Menschen. Mach mal weiter. Es heißt in Jesaja 59,2, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das bedeutet, sagen wir mal, ich bin jetzt Gott, nur fiktiv, ne? Und das ist ein Sünder. Dann bedeutet es, dass Gott so herrlich und so heilig ist, dass er sein Angesicht vor Sünde verbergen muss. Er kann Sünde nicht einfach anschauen, weil er so rein und heilig ist. Und es bedeutet auch automatisch, dass weil Gott so herrlich und heilig ist, kann kein Sünder Gottes Angesicht einfach so sehen, weil dieser Mensch ansonsten vergehen müsste. Beispiel: Mose spricht zu Gott in 2. Mose 33. Richtig interessante Frage. Mose fragt Gott: Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will sehen, was dich so groß macht. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gott spricht zu Mose: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das heißt, Mose konnte und durfte gar nicht Gottes Angesicht sehen, weil er ansonsten sterben würde. Aber was macht Gott? Die Verse danach. Doch sprach der Herr: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht sollst du nicht sehen. Also was Gott gemacht hat, ist, er hat seine Hand auf Mose gelegt und wollte dann vorübergehen. Und als er sich ihm mit dem Rücken zugewendet hat, durfte Mose ihn anschauen. Das heißt, was Mose gesehen hat, war nur der Rücken von Gott. Mose hat Gott nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Wichtig. Machen wir bitte weiter. Weil jetzt lesen wir in Jesaja 54,8: In überwallendem Zorn, also in Zorn, habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie ist denn diese Verheißung erfüllt worden? Wie hat Gott seinen Erbarm gezeigt? Soll ich euch sagen? In Jesus wurde diese Verheißung erfüllt. Weil sich in Jesus Gottes Angesicht offenbart hat. Gott ist kein Gott mehr, der sein Angesicht verborgen hat, sondern in Jesus ist Gottes Angesicht sichtbar geworden. Und das ändert alles. Überlegt euch mal, als Jesus wirkte und geheilt hat, war er immer von so vielen Menschenmassen umgeben. Und es gab eine Frau, die war 12 Jahre lang krank. 12 Jahre lang hatte sie Schmerzen bis zum Gehtnichtmehr. Sie hatte so dolle Blutungen und so einen dollen Blutfluss, dass ihre Leiden von Jahr zu Jahr immer schlimmer wurden. Kein Doktor, kein Arzt konnte ihr helfen. Aber sie hat von Jesus gehört. Und ihre einzige Hoffnung war es, so nah wie möglich an Jesus zu kommen. Und dann lesen wir in Matthäus 9, und siehe, eine Frau, die 12 Jahre lang blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Was diese Frau macht, ist, sie sieht Gott, sie sieht Jesus nur von hinten. Genauso wie Mose Gott von hinten sah, sieht diese Frau Jesus auch nur von hinten. Aber was jetzt passiert, ändert komplett alles. Jesus dreht sich um. Diese Sünderin sieht Gottes Angesicht. Verstehen wir das? Guck mal. Jesus aber wandte sich um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Jesus drehte sich um. Diese Sünderin hat Gottes Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und das hat sie gerettet. Verstehen wir das? Gott hat sein Angesicht nicht mehr verborgen, sondern in Jesus ist Gottes Angesicht sichtbar geworden. Amen. Amen. Danke, Bruder. Jesus sagt selbst, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Also nochmal, ich wiederhole so lange, bis jeder von euch Amen sagt. Jesus hat uns Gottes Angesicht offenbart. In Jesus hat Gott sein Angesicht leuchten lassen. Amen. Amen. Sehr gut. Und das führt uns zum letzten Punkt. Zum vorletzten. Punkt 3. Jesus ist die Antwort auf Psalm 80. Psalm 80 findet seine vollständige Erfüllung in Jesus. 3 Gründe gebe ich euch. Jesus wird in diesem Psalm sogar namentlich erwähnt. Nicht mit dem Namen Jesus, sondern mit einem anderen Namen. In Vers 18 heißt es, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. In diesem Vers verwendet Gott die Wörter Mann zu deiner Rechten und Menschensohn. Und wer von euch das Neue Testament kennt, weiß, dass sich Jesus selbst als der Menschensohn oder der Sohn des Menschen bezeichnet hat, der sich nach seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes gesetzt hat. 2 Bibelstellen dazu. Mach mal weiter, bitte. Genau, Markus 8, 31. Und er, also Jesus, fing an, seine Jünger zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden, verworfen, getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Lukas 22. Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht Gottes. Sehen wir, dass damit Jesus gemeint ist? Ja. 2. Alle diese 3 Bilder, die wir gelesen haben, vom Hirten, Weinstock und Vater, finden wir in Jesus selbst wieder. Mach mal einen weiter, bitte. Jesus selbst sagt, Johannes 10, 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Johannes 15, 1, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann zum Schluss, Gott spricht, als Jesus getauft wurde, folgende Wörter. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. sehen wir, dass Jesus die Antwort auf diesen Psalm ist. Und dann, ganz offensichtlich, Jesus hat diese Bitte, diese dreimalige Bitte in dem Psalm, komplett erfüllt, weil er uns Gottes Angesicht gezeigt hat. Jesus ist gekommen, um wiederherzustellen. Keine politische Macht, sondern die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Die Beziehung zwischen dir und Gott. Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe gelassen hat. Er ist der wahre Weinstock, der nur gute Frucht brachte. Und er ist der einzige Sohn, an dem Gott wohlgefallen hatte, weil er seinem Vater immer treu und gehorsam war. Jesus hat die Bitte aus Psalm 80 erfüllt. Jesus kam und starb am Kreuz, um wiederherzustellen. Er kam und starb am Kreuz, um den Bruch zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Er nahm am Kreuz Gottes Zorn auf sich. Was im Garten Eden, überleg mal, was im Garten Eden durch die Sünde zerstört wurde, wurde am Kreuz von Golgatha wiederhergestellt. Jesus wurde am Kreuz zerschlagen und zerbrochen, damit unsere zerbrochene Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann. Und am Kreuz hat Jesus ausgerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was im Endeffekt nichts anderes ist oder bedeutet: mein Gott, warum hast du dein Angesicht vor mir verborgen? Gott, der Vater, hat am Kreuz sein Angesicht vor seinem Sohn verborgen. Hör zu, damit er sein Angesicht vor dir in Ewigkeit leuchten lassen kann. Er hat am Kreuz sein Angesicht vor seinem Sohn verborgen, damit er sein Angesicht dir zuwenden kann. Wenn unser Leben in Christus geborgen ist, dann wird Gottes Angesicht vor uns nie wieder verborgen. Wenn unser Leben in Christus geborgen ist, dann wird Gott nie wieder sein Angesicht vor uns verbergen. Und deshalb ist auch, als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, riss dieser Vorhang im Tempel in zwei. Da ist nichts mehr, was dich trennt von Gott, wenn dein Leben in Jesus geborgen ist. Nichts mehr. Er ist der einzige Wiederhersteller. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist der einzige, der deinen geistlichen Zustand wiederherstellen kann. Glaube an Jesus und dein geistlicher Zustand wird wiederhergestellt. Ohne Jesus sind wir geistlich tot und werden in Ewigkeit verloren gehen. Das ist die Realität. Deshalb ist Jesus die einzige Hoffnung auf Rettung und Wiederherstellung. Und ich glaube, wir müssen uns echt von Neuem vor Augen führen, wer wir sind oder waren ohne Jesus. Jeden Tag neu muss ich mir vor Augen führen, wer ich ohne Jesus war. Weil Jesus nicht nur gekommen ist, um irgendwelche schlechten Menschen zu Guten zu machen. Wir waren nicht nur verwundet, sondern wir waren tot in Sünde. Jesus hat Tote lebendig gemacht. Er ist nicht nur irgendein nettes Accessoire, sondern er ist unser Anker. Deshalb auch dieses Gebet in Vers 19: Wir werden nicht von dir weichen, es sei denn, du belebst uns, belebe uns, also gebe uns Leben. Das ist es, was Jesus macht. Er macht Tote lebendig. Und das hat auch Paulus gesagt in Epheser 2. Auch euch, die ihr tot wart, durch eure Übertretungen und Sünden, hat Gott mit dem Christus lebendig gemacht. Deshalb, Freunde, Jesus ist der Wiederhersteller. Jesus ist der Einzige, der uns vor Gott erneuern kann. Er ist der Einzige, der alles neu machen kann. Und er ist der Einzige, der zerbrochen ist. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre ein Scherbenhaufen, der zerbrochen ist, wieder neu macht. Verstehen wir das? Ja, ihr lacht, aber es ist eine Realität, die wir, glaube ich, nicht greifen können, aber uns jeden Tag neu vor Augen führen müssen. Jesus hat alles neu gemacht. Wir sind nicht mehr tot, wir sind lebendig, wir gehören ihm. Und guck mal, wie schön es klingt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Kein Scherbenhaufen mehr, sondern alles neu geworden. Jesus hat alles wiederhergestellt, alles heil gemacht, Scherbenhaufen beseitigt. Kein Bruch mehr in der Beziehung zu Gott, alles heil und neu gemacht. Jesus ist der Wiederhersteller. Und zum Schluss, viertens, was bedeutet diese Botschaft jetzt für unseren Alltag? Fangen wir so an. Wenn du hier sitzt und ein Kind Gottes bist und deine Beziehung zum Herrn echt gut läuft, dann kannst du dafür echt dankbar sein. Sei dafür dankbar und suche jeden Tag neu die Nähe zum Herrn. Halte dir jeden Tag neu seine Gnade vor Augen. Jeden Tag neu seine Güte vor Augen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wirf deine Zuversicht nicht weg, die eine so große Belohnung hat. Kämpfe weiter den Kampf des Glaubens und laufe weiter den Kampf mit Ausdauer, indem wir hinausschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande für nichts achtete und sich jetzt gesetzt hat zur Rechten Gottes. Kämpfe weiter, mein Bruder, meine Schwester. Sei dankbar dafür und lass dein Herz nicht ferne werden vom Herrn. Wenn du jetzt aber ein Kind Gottes bist und deine Beziehung zum Herrn leidet, weil du seine Freude nicht mehr spürst, du in Sünde lebst, du keine Fortschritte in deiner Heiligung machst, du keinen geistlichen Wachstum erfährst, dein Brennen für Jesus immer kleiner wird, du kein Begehren mehr hast nach Jesus, du nicht mehr über ihn staunst, du zweifelst, dass Gottes Plan für dich der beste ist, Gottes Handeln macht für dein Leben keinen Sinn und du staunst nicht mehr darüber, wer Gott ist und was er für dich getan hat, dann bete du dieses Gebet von heute. Bete um Wiederherstellung und Erneuerung deiner ersten Liebe. Kehre um zur ersten Liebe. Lass dich neu begeistern von Jesu Liebe und seiner Gnade. Und das Schöne ist doch, Freunde, auch wenn wir weiterhin zweifeln werden oder uns Sorgen machen werden oder in Sünde fallen werden, zeigt sich doch Jesu Treue nicht nur in seiner Sündenvergebung, sondern auch darin, dass er für uns betet. Und überleg mal, was macht denn Jesus gerade in diesem Moment im Himmel? Er tritt für dich und mich ein. Er betet für dich und mich, dass unser Glaube nicht aufhöre. Und wir sind viel zu kostbar für ihn. Es hat ihn viel zu viel gekostet, als dass er uns einfach vergessen würde. Jesus wird auch weiterhin für dich beten. Und er wird auch weiterhin für dich eintreten, weil er dein Fürsprecher ist. Deshalb vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Jesus wird nicht aufhören, für dich zu beten und wird dich niemals loslassen. Und drittens, wenn du hier sitzt und kein Kind Gottes bist, keine Beziehung zu Jesus führst, an ihn nicht glaubst, dich das alles nicht juckt oder du einfach hier sitzt, weil das Leute von dir erwarten oder weil du nichts anderes zu tun hast, dann bete auch um Wiederherstellung, aber um Wiederherstellung und Erneuerung deines geistlichen Zustandes. Bete zu Gott, dass er dir Sünder gnädig sei und deine Seele vor dem Verderben rette. Und auch du sollst wissen, der du noch nicht an Jesus glaubst, egal wie groß deine Sünde ist, Jesu Gnade ist viel größer. Wir haben es gesagt, wir können vielleicht Gottes Gnade unterschätzen, aber niemals überschätzen. Und überleg mal, der Psalmist wusste ganz genau, wie schlimm und groß die Sünde von diesem Volk war. Und trotzdem betet er zu Gott. Warum? Wir werden es gleich singen. Wohin sonst? Wohin sonst soll ich gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Deshalb, mein Freund, wenn du doch nicht an Jesus glaubst, wenn du noch kein Kind Gottes bist, tu Buße und glaube an das Evangelium von Jesus Christus. Und zum Schluss, wir können weiter skippen, stimmt? Genau, bete für Wiederherstellung deiner Beziehung zu Gott und B. Es kann vielleicht sein, dass wir uns in dieser Welt hilflos fühlen, weil wir vielleicht Dinge, die in unserem Leben passieren, nicht verstehen. Wir vielleicht Gottes Handeln in unserem Leben nicht verstehen und uns einfach nur fragen, Gott, warum? Warum lässt du das zu? Wie lange soll ich noch darauf warten? Und warum erkenne ich deinen Plan nicht in dieser Sache? Und es kann sein, dass wir uns dann hilflos fühlen, ermattet, ermüdet und überfordert. Aber wir dürfen wissen, dass auch wenn wir uns hilflos fühlen in dieser Welt, sind wir niemals hoffnungslos. Weil wir in Jesus eine lebendige Hoffnung haben. In Jesus haben wir eine lebendige Hoffnung. Er schenkt echte Hoffnung. Und wenn wir Gottes Plan nicht verstehen mit unserem Leben, dann will ich euch sagen, kann es vielleicht oft daran liegen, dass Gott lieber unsere Pläne zerstört, bevor unsere Pläne uns zerstören. Und Gott ab und zu Zerbruch schenken muss und dich demütigen muss, nicht weil es ihm Spaß macht, sondern um dich wieder zurück zu ihm zu führen. Guck mal, was der Psalmist in Psalm 51 sagt. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, oh Gott, nicht verachten. Wir haben eine lebendige Hoffnung in Christus. Und deshalb dürfen auch wir voller Hoffnung beten. Weil wir wissen, wenn wir beten, wird Gott sein Angesicht niemals vor uns verbergen und abwenden. Niemals. Weil wir in Jesus sind. Er wird sein Angesicht immer über seinen Kindern leuchten lassen, weil sein Sohn in uns lebt. Deshalb die Ermutigung an dich heute. Gott sieht dich, er hört dich, er kennt dich und er wird dich niemals vergessen. Niemals. Und deshalb wollen auch wir beten. Gott, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!